Eigentlich habe ich einen ganz anderen Anfang geplant, aber wenn ihr jetzt schon hier sitzt, die PowerPoint funktioniert heute nicht und ich hatte von dir ein Bild in der PowerPoint drinne. Also das ist mein Sohn, ja, und meine Schwiegertochter und Enkelsöhne, und da warst du vielleicht, keine Ahnung, auf dem Bild 2 Jahre alt, ja. Und ein so hübsches Kind, Wahnsinn, ja. Und dann dachte ich, dass dieser 2 Jahre, das ist jetzt so ähnlich wie der Jakob, vielleicht ein bisschen älter noch warst du da schon, so ein bildhübsches Kind. Und dann dachte ich, dieses kleine Kind ist der Papa von diesen beiden Kindern, ja. So, also wenn man dann sieht, auch wie die Zeit vergeht, und das muss man alles erstmal glauben, ja, dass das so ist. Ja, es kommt einem manchmal so unreal vor, aber es ist wahr und es ist so wunderbar. Ich steige ein mit einem Bibelvers aus dem Römer Kapitel 10, die Verse 8 bis 10. Dort lesen wir Folgendes. Römer Kapitel 10, die Verse 8 bis 10. Dort heißt es: Das Wort ist dir nahe, in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Dass, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt, also offensichtlich nicht nur mit dem Kopf, mit unserem logischen Denkvermögen, sondern mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, und mit dem Mund wird bekannt zum Heil bzw. zur Rettung. In diesem Bibeltext wird deutlich, dass Glaube und Sprache ganz eng miteinander zusammenhängen. Es wird deutlich, dass Herz und Mund unmittelbar zusammenhängen. Denn wir glauben, was wir reden. Und wir reden, was wir glauben. Und Jesus hat auch einmal gesagt, das, was in unseren Herzen ist, das kommt auch aus unserem Mund raus. Unsere Art, wie wir reden, spiegelt wider, wie wir leben. Unsere Art, wie wir reden, spiegelt wider, was wir glauben. Und die Worte, die aus dem Glauben unseres Herzens entspringen, die haben ganz konkrete Auswirkungen. Worte haben auch Macht. Worte können so zerstörerisch sein, sie können das Leben von Menschen total kaputt machen, oder Worte haben die Kraft, das Leben eines Menschen hochzuheben. Zu segnen. Wir sind berufen, um zu segnen. Deswegen segnen wir so gerne auch Kinder. Im Glauben des Herzens ausgesprochene Worte, dass Gott Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, hat zur Folge, dass du gerettet wirst. Der Glaube deines Herzens an das Wort Gottes, an dieses Wort des Glaubens, ausgesprochen mit deinem Mund, ich glaube, dass Gott Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, bringt Rettung und Gerechtigkeit Gottes in dein Leben. Wir wissen oft nicht, was Gottes Wort an Reichtum und an Schätzen so in sich birgt und was das für unser Leben bedeuten kann. Ich habe hier ein Smartphone. Und ich vermute mal, dass 99,9% der Leute, die heute hier sind, auch ein Smartphone haben und das sogar in ihrer Hosentasche oder Handtasche oder wo auch immer haben. Und was diese Geräte so alles können, ich glaube, das ermessen wir gar nicht. Und da kannst du dann Apps drauf runterladen und das hat Funktionen ohne Ende und dann sind da hinten 3 Kameras dran und was man alles machen kann. Und wenn ich ehrlich bin, ich besitze zwar dieses Ding, das gehört mir, ich habe es gekauft, aber ich habe keine Ahnung von dem, was das Gerät alles kann. Nicht den Hauch einer Ahnung. Und warum nicht? Weil ich die Betriebsanleitung nicht lese. Ich bin so ein Typ, ich kaufe mir das und dann fange ich an rumzudrücken und auszuprobieren und wird schon irgendwie gehen. Ja? Und das kann auch mal schief gehen. Ja, dass irgendwas dann kaputt geht an dem Gerät, wenn man das nicht sachgemäß benutzt. Ja, ich hasse Betriebsanleitungen. Vor allen Dingen, die sprechen oft so eine Sprache. Ja, der, wo das Telefon erfunden hat, der weiß genau, wovon er redet. Aber wenn ich das lese, dann verstehe ich nicht, was will der mir damit sagen? Was bedeutet das jetzt? Ne? Und so geht es auch vielen Leuten, wenn sie die Bibel lesen. Verstehe ich nicht, also lese ich sie nicht. Ja? Sagt mir nichts, Druckerschwärze auf weißem Papier, komme ich nicht mit klar. Also wenn ich wissen will, wenn du wissen willst, wie dein Smartphone funktioniert, kannst du YouTube-Videos angucken, die Betriebsanleitung studieren und dich da volle Power reinknien. Und dann hast du relative Sicherheit, wie du das Gerät benutzt. Ne? Also das ist ja schon spannend. Ne? Wenn du mal weißt, ne, du liest dann, wo ist der Knopf zum Anschalten. Ich weiß, ich glaube, wenn ich auf diesen Knopf drücke, dass das Handy angeht. Wow, tatsächlich. Und ich weiß auch, dass ich nochmal drauf drücke, dann geht es wieder aus. Und wenn ich da drauf drücke, dann geht es auch an. Und ich weiß, wenn ich es nach oben streiche, dann öffnet sich das Ding. Ja? Dann kann ich sagen, nein, ich will aber nach unten streichen. Ja, wir tun den ganzen Tag Sachen, weil wir glauben, dass es funktioniert. Oder dreht irgendjemand von euch den Wasserhahn morgens auf und denkt oder glaubt, da kommt jetzt Blut raus. Nein, wir gehen alle selbstverständlich davon aus, dass da Wasser rauskommt. So viele Christen kennen die Schätze der Bibel nicht. Und warum kennen sie nicht? Weil sie vielleicht doch lieber die Betriebsanleitung von ihrem Smartphone lesen oder ihr Gehirn mit allen möglichen anderen Sachen auffüllen und sich wundern, warum habe ich so wenig Glauben, warum kann ich nicht glauben und warum bin ich im inneren Menschen oft so schwach. Wenn du wissen möchtest, wie christlicher Glaube funktioniert, dann beschäftige dich mit der Betriebsanleitung Gottes, die Bibel, das Wort Gottes. Fang an, da drin zu lesen, was Gott dir ganz persönlich zu sagen hat, wer er für dich sein möchte, was er dir anbietet. Er hat unzählige Angebote in seinem Wort dir zu machen, damit dein Leben erfüllt ist, damit dein Leben in seine Bahnen hineinkommt, wie er es ursprünglich gedacht hat. Und deswegen beschäftigen wir uns seit einigen Wochen mit dem Glaubensbekenntnis, dem apostolischen Glaubensbekenntnis. Warum beschäftigen wir uns damit? Weil Menschen, es ist so tief verankert in der Bibel, in der Schrift, in dem Wort von Gottes und die Menschen waren so überzeugt davon, dass sie das schriftlich fixiert haben und dass sie angefangen haben, in ihren gottesdienstlichen Zusammenkünften das laut auszusprechen mit der ganzen Glaubensgemeinschaft. Was dann später daraus geworden ist, das sei mal dahingestellt, dass es nur noch so gebetsmühlenartig irgendwie aufgesagt wird und es in Wirklichkeit für die Menschen, die es sagen, überhaupt keine Bedeutung hat. Wir können alle möglichen Dinge sagen und doch keine Bedeutung dem beizumessen. Meine Hoffnung ist, dass diese Predigtserie dazu dient, dir zu helfen und dich zu ermutigen, im Glauben zu wachsen, indem du die Bibel liest, jeden Tag regelmäßig Gottes Wort in dir aufnimmst, damit dein innerer Mensch, dein Glaube an Jesus Christus gestärkt wird. Wir haben die Fähigkeit, Gegenstände mit unseren natürlichen Augen wahrzunehmen, zu erkennen. Ich weiß, dass da drei Gläser auf dem Tablett stehen und zwei Kannen mit Wasser. Die eine ist etwas voller, die andere ist etwas weniger. Herr Daniel hat an seiner rechten Hand ein Armband, trägt er da und hat auch einen Ring um den Finger. Obwohl die Hand von meiner Seite aus links ist, weiß ich, dass es seine rechte ist. Wir haben also Unterscheidungsvermögen, wir können Dinge wahrnehmen, wir können Dinge erkennen. Aber das sind nur unsere natürlichen Augen, unsere natürliche Sinneswahrnehmung. Es gibt auch die inneren Augen, die Augen des Herzens, mit denen wir die Dinge Gottes wahrnehmen können. Wir können Dinge Gottes mit den inneren Augen sehen, die wir mit den natürlichen Augen nicht sehen. Und die grundlegende Voraussetzung dafür ist, dass der Mensch von Gott ein neues Herz bekommt. Die Bibel sagt, dass es einen neuen Bund gibt, den Gott mit uns schließt, dass er das fleischerne, das steinerne Herz aus uns herausnimmt und uns ein fleischernes, ein neues Herz gibt, das fähig ist, Gottes Dimensionen und Gottes Gedanken zu erkennen. Aber mit den natürlichen Augen können wir das nicht. In 1. Korinther 2 lesen wir, Vers 14, Menschen, die sich auf ihre natürlichen Fähigkeiten verlassen, lehnen ab, was der Geist Gottes enthüllt. Es kommt ihnen unsinnig vor. Sie können nichts damit anfangen. Warum nicht? Weil es nur mit Hilfe des Geistes beurteilt werden kann. Mit der Hilfe von Gottes Geist können wir erkennen, was Gott will, wer Gott ist, was er zu geben hat, was er für uns getan hat, was er noch für uns alles tun wird, wie die Geschichte dieser Welt einmal ausgehen wird. Mit der Hilfe Gottes können wir diese Dinge verstehen und erkennen. Jesus sagt auch in Johannes Kapitel 3, ich habe mir den Vers jetzt nicht aufgeschrieben, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, wir reden nicht von der natürlichen Geburt, sondern von einer neuen Herzensgeburt. Wenn jemand nicht von Neuem geboren ist, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Du kannst die göttlichen Realitäten nicht sehen, auch wenn du dich anstrengst, sie sehen zu wollen. Ich lese mit uns noch einmal dieses Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, an die heilige christliche Kirche. Da kriegen die meisten die Krise, oder? Fühlst du dich heilig? Dann stimmt was mit dir nicht. Ich fühle mich auch überhaupt nicht heilig. Und wenn man so in die christliche Landschaft kommt, dann denkt man, oh, was die so alles machen, das hat ja mit Heiligkeit nichts mehr zu tun. Und doch ist das der Status, den Gott erklärt durch den Glauben. Und sagt, dass du heilig bist. Wenn Jesus Christus dir ein neues Herz gegeben hast und du an ihn glaubst, in diesem Moment bist du gerecht und heilig. Ob du das fühlst, ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass du es glaubst. Ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und an das ewige Leben. Amen. Bevor ich noch auf ein paar Aspekte dieses Bekenntnisses eingehe, klären wir mal zunächst, was ist eigentlich Glaube? Was ist Bekenntnis? Und so ein Glaubensbekenntnis hat ja logischerweise etwas mit Jesus Christus zu tun. Es ist das Bekenntnis des christlichen Glaubens, der ja ohne Jesus nicht geht. Und das ist für manch einen ja noch akzeptabel. Ja klar, christliches Glaubensbekenntnis. Das ist akzeptabel und das kann man ja auch mal sonntags aufsagen, kann ja nicht schaden. Wenn es aber um Dinge geht wie von einer Jungfrau geboren oder von den Toten auferstanden oder science-fiction-technisch weggebeamt von dieser Erde hinauf in den Himmel aufgefahren und dass er von dort oben oder wo auch immer das ist, wiederkommen wird und dass er Gericht halten wird über Tote und Lebende. Die Toten sind gar nicht so tot, ne? Sonst könnte man sie gar nicht mehr richten. Dann wird das mit dem persönlichen Glauben für den einen oder anderen schon schwieriger. Und ich habe ehrlich gesagt Verständnis dafür. Das klingt ja in den Ohren der Menschen wie ein Unsinn, wie ein Märchen, wie etwas, das kann einfach nicht stimmen. Das kann nur eine Erfindung von irgendwelchen Leuten sein. Dieser Mann, Jesus Christus, was er getan hat, was alles über ihn gesagt hat, was wir im Glaubensbekenntnis über ihn lesen und ausdrücken, das ist eine echte Herausforderung für diese westliche Welt, für eine säkularisierte Gesellschaft. Wenn wir das Glaubensbekenntnis halt so ein bisschen aufsagen und mehr bedeutet es nicht, dann macht das den christlichen Glauben langweilig. Der christliche Glaube aber soll ja spannend sein, oder? Ein Glauben, der langweilig ist, den braucht ja keiner. Ja, und solange du nur sonntags, ja, da kann man alles Mögliche bekennen und auch sagen und Loblieder singen und dass wir an Jesus Christus glauben, aber tu das mal an deinem Arbeitsplatz. Fang mal an deinem Arbeitsplatz zu sagen, ja, ich glaube, dass der Herr Jesus von einer Jungfrau geboren ist, dass die mit keinem Mann vorher zusammen gewesen ist und dass die auf übernatürliche Weise vom Himmel durch den Heiligen Geist gezeugt worden ist. Dann gucken dich die Leute an und lächeln dich, ne? Ja, nimm mal deine Pillen oder sowas, ja. Oder was auch immer die Leute dann sagen über dich, ja. Sie glauben das nicht, das wird schwierig. Sie werden anders reagieren, als du denkst. Und wenn du bedenkst, wir haben es ja hier noch relativ einfach, wenn die Leute dich verspotten oder auslachen oder sagen, geh mal irgendwo hin und lass dich behandeln oder was auch immer. Das ist doch erträglich im Vergleich zu Ländern. Ja, mach das mal im Iran oder so. Stell dich mal in der Stadt in Teheran auf eine Apfelsinenkiste in der Fußgängerzone und predige, dass Jesus Christus der Herr ist und viel stärker ist als Mohammed und wen es sonst noch alles geben mag und dass er der einzige Gott ist, der Mensch wurde und Sünden vergibt und dass er von den Toten auferstanden ist und Mohammed ist nicht auferstanden, dann bist du ganz schnell tot. Aber ganz schnell. Da kriegst du nochmal einen ganz anderen Widerstand. Musst du vielleicht auch ein bisschen mit etwas mehr Weisheit dann diese Bekenntnisse des Glaubens formulieren, um die Herzen der Menschen auch zu erreichen. Glaube und Bekenntnis, Glaube und Sprache. Was tun wir, wenn wir das Glaubensbekenntnis sprechen? Wir erklären etwas für unbestreitbar. Wir erklären etwas für unanfechtbar. Wir erklären etwas für absolut. Wir erklären etwas für absolute, alternativlose und unumstößliche ewige Wahrheit. Entgegengesetzt, wie es in dieser Welt ist, die vielleicht manchmal sagt, eine absolute Wahrheit gibt es nicht. Sagen wir doch, die gibt es. Und Jesus Christus sagt über sich selbst, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und manchmal, das habe ich auch schon in Gesprächen mit Menschen erlebt, wenn ich diesen Satz zitiert habe, ja, das ist ja völlig anmaßend, dass ihr sowas behauptet. Dann kann ich immer kontern und sagen, das behaupte nicht ich. Ich glaube es nur. Behaupten tut das Jesus. Und er tut es, behaupten, er ist in einem Streitgespräch mit den verschiedenen Menschen und dann stellt er diesen Satz in den Raum, ohne ihn zu beweisen, ohne eine mathematische Formel aufzustellen oder eine wissenschaftliche Arbeit abzuhandeln, um zu erklären und unter Beweis zu stellen, dass das wirklich so ist. Nein, er stellt es in den Raum und sagt, glaub es oder glaub es nicht. Und wir, viele von uns, die heute hier sind, wir haben uns entschlossen, das zu glauben. Und wisst ihr, eine ganz andere Art von Glauben, manche verwechseln nämlich Glaube mit der Wettervorhersage. Ja, wie wird denn das Wetter morgen? Naja, vielleicht so 50% Regenwahrscheinlichkeit, aber ich glaube, es wird ganz okay. Aber eigentlich möchtest du damit sagen, ich weiß es nicht. Wenn wir den Begriff des Glaubens benutzen, dann reden wir von etwas, das wir ganz sicher wissen. Wir wissen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Wir wissen, dass er von einer Jungfrau geboren worden ist. Wir wissen das. Woher denn? Woher wissen wir denn das? Ich habe ein Buch drüber gelesen. Ich lese nicht so viele Bücher. daher kann es nicht kommen. Woher weiß ich es dann? Woher weiß das der Daniel, die Martina? Woher wissen wir, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, dass er wirklich an einem Kreuz gestorben ist, dass er begraben wurde, dass er auferstanden wurde? Woher wissen wir, dass der wiederkommen wird? Wir wissen es, weil Gott es uns enthüllt hat. Wir nennen das auch Offenbarung. Obwohl wir es nicht sehen können, wir wissen es. Wir vertrauen darauf mit ganzem Herzen, weil wir ein kleines Stückchen von Gott kennengelernt haben, dass er absolut treu und zuverlässig ist und tut, was er gesagt hat. Ein Bekenntnis im biblischen Sinne sagt nichts anderes wie: Wir sagen, was Gott sagt. Wir sprechen aus, was sein Wort sagt. Wenn du mit deinem Mund bekennst und mit deinem Herzen glaubst, dann wirst du gerettet und dann wirst du gerecht gesprochen. Der Glaube, so sagt es der Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 1, ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, oder die Substanz dessen, was man hofft, oder die Grundlage dessen, was man hofft, oder die Wirklichkeit dessen, was man hofft. Man gibt es hier verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten. Es ist ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Den Begriff Überführtsein, den kennen wir ja aus dem Juristischen. Wenn ein Verbrecher angeklagt wird für ein Verbrechen und dann vor Gericht steht, weder der Staatsanwalt war dabei, noch der Richter, die waren alle nicht dabei. Und auch die Geschworenen nicht, oder was es da so alles gibt. Die waren alle nicht dabei, als das Verbrechen geschehen ist. Aber die Beweislast und die Indizien und vielleicht irgendwelche Zeugenaussagen belasten den Täter dann so schwer, dass der Richter sagt, es ist erwiesen, dass du schuldig bist. Obwohl sie nicht dabei sind, wissen sie, dass es so ist. Glaube heißt also, Dinge ganz sicher wissen, ohne sie zu sehen. Und Jesus sagt, glücklich, wer glaubt, ohne zu sehen. Gott gibt mir durch seinen Geist Glaubensgewissheit über Tatsachen, die ich nicht sehen kann. Glaube heißt Gott kennen. Glaube heißt, in einer ganz konkreten Verbindung und Beziehung zu ihm zu stehen, ihm zu vertrauen. Und die Frage ist, wie kommst du zu einem solchen Glauben? Woher bekomme ich denn so einen Glauben? Wie kann der in mir entstehen? Und die Bibel gibt uns auch die Antwort darauf, wie wir zu diesem Glauben kommen. Zunächst mal ist der Glaube ein Geschenk Gottes, den kannst du nicht in Laden irgendwo einkaufen. Ja? Das ist ein Geschenk, das Gott dir gibt. Und er sagt in seinem Wort, der Glaube kommt aus dem Hören der Predigt von Gottes Wort. Höre Gottes Wort und du wirst merken, wie Glaube anfängt in dir zu entstehen. Das Wort Gottes hat Kraft in sich selbst, Glaube an sich selbst zu erzeugen. Das heißt, du musst den Glauben nicht machen, sondern den macht das Wort Gottes in dir. So, ich weiß also, er ist aufgefahren in den Himmel und er sitzt zu Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Und von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Auf diese drei Aspekte will ich noch ganz kurz eingehen. Jesus ist aufgefahren in den Himmel. Wir lesen davon in Apostelgeschichte 1, die Verse 8 bis 11. Dort sagt Jesus, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an die Enden der Erde. Also Jesus sagt zu seinen Jüngern, da waren ein paar Leute eben zusammen, ihr werdet meine Zeugen sein. Ja, für die war das ja relativ einfach, denn die waren 3 Jahre lang sichtbar mit Jesus unterwegs. Die haben alle seine Wunder gesehen und Totenauferweckungen und Lebensmittelvermehrung und Krankenheilungen und Naturgesetze außer Kraft setzen, übers Wasser gehen und so weiter. Das haben die alle gesehen. Und Jesus sagt zu ihnen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, dann werdet ihr die Kraft haben, das in der ganzen Welt zu bezeugen. Nun, ich war nicht dabei und ich vermute mal, du warst auch nicht dabei. Wir haben Jesus nicht leibhaftig auf Erden gesehen. Ich habe nicht gesehen, wie er auf Kranke die Hände gelegt hat. Ich habe auch nicht gesehen, wie er übers Wasser gegangen ist und Brot vermehrt. All die Dinge habe ich nicht gesehen. Ich habe auch nicht gesehen, wie er in den Himmel aufgefahren ist. Das habe ich alles nicht gesehen. Und doch sagt er, dass ich sein Zeuge bin. Nämlich der Heilige Geist führt uns dorthin, ich formuliere das jetzt einfach mal so, führt uns dorthin, als wären wir direkt dabei gewesen. Ich habe eine derartige Glaubenssicherheit, dass das, was da geschrieben steht, was ich jetzt gleich noch vorlesen werde, genauso passiert ist und es fühlt sich an, als wäre ich unmittelbar dabei gewesen. Und das ist etwas, das kann nur der Heilige Geist bewirken. Das kann man nicht machen. Weiter heißt es dann, und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf, vor ihren Augen weg. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wir schauten die gespannt zum Himmel, ich stelle mir das so vor, ja, die haben den Mund wahrscheinlich nicht mehr zugekriegt. Ja, das musst du dir mal vorstellen, ja. Bzzz, wird er dann so emporgehoben, dann kommt eine Wolke und nimmt ihn auf. Dramatisch. Ja, die haben das echt gesehen. Und ich weiß, dass es genau so passiert ist, als wäre ich dabei gewesen. So, als sie dann so zum Himmel schauten, wie auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen. Die sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Jesus wird genau so wiederkommen, wie er gegangen ist. Wow. Der zweite Aspekt, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Da habe ich einige Schriftstellen, ich zitiere einfach. So lautet der Ausspruch des Herrn an meinen Herrn. Der Ausspruch Gottes an den König David, zu dem Herr, über den Herrn Jesus Christus. Setze dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde zum Schemel für deine Füße gemacht habe. Oder Jesus selbst sagt, und ich sage euch, von jetzt an werdet ihr den Menschensohn, Jesus spricht über sich selbst, an der rechten Seite des Allmächtigen sitzen sehen. Und ihr werdet sehen, wie er auf den Wolken des Himmels kommt. Er kündigt also schon im Vorfeld an, was die Jünger gesehen haben, als er auffuhr. Und genauso wird er wiederkommen. Römer 8, Vers 34. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Von wem redet Paulus hier? Er redet von uns, die wir an Jesus Christus glauben. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden. Und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Hebräer 1, Vers 3. Er, Jesus Christus, ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das Universum. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das Universum. Stell dir vor, Gott würde jetzt in diesem Moment sein Wort zurückziehen. Von jetzt auf gleich würde nichts mehr existieren. Wir sind nicht so wichtig, wie wir immer denken. Und doch sind wir für Gott das Wichtigste, was es überhaupt gibt. Um unseretwillen, um deinetwillen, um seiner Liebe zu dir willen, hält er mit seinem Wort das Universum zusammen. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von den Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten Seite Gottes, der höchsten Majestät. Und jetzt der Schlüsseltext. Epheser Kapitel 1, die Verse 17 bis 20. Dort spricht der Apostel Paulus ein Gebet. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, der Enthüllung, der Erleuchtung. Wozu? Damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Wenn du Gewissheit, Glaubensgewissheit haben möchtest, wenn du wirklich eine absolute Sicherheit darüber haben möchtest, über die Dinge Gottes, über Jesus Christus, dann bist du hier eingeladen, dieses Gebet zu deinem eigenen Gebet zu machen und deinen eigenen Namen einzusetzen und zu sagen, Herr, offenbare dich mir, öffne meine Augen des Herzens, dass ich all diese göttlichen Dinge wirklich erkennen und sehen kann und Glaubenssicherheit bekomme. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich lese aus Offenbarung Kapitel 20, die Verse 11 bis 15 und Offenbarung 21, die Verse 1 bis 5. Ich werde langsam lesen. Dann sah ich einen großen weißen Thron. Der Johannes, der diese Worte schreibt, er hat das gesehen, mit den Augen seines Herzens. Dann sah ich einen großen weißen Thron und den, der darauf sitzt. Die Erde und der Himmel flohen bei seinem Anblick und verschwanden für immer. Ich sah alle Toten, hohe und niedrige, vor dem Thron stehen. Die Bücher wurden geöffnet, in denen alle Taten aufgeschrieben sind. Wusstest du, dass in den Büchern Gottes alles über dein Leben aufgeschrieben ist? Dann wurde noch ein Buch aufgeschlagen, das Buch des Lebens. Den Toten wurde das Urteil gesprochen. Es richtete sich nach ihren Taten, die in den Büchern aufgeschrieben waren. Auch das Meer gab seine Toten heraus. Und der Tod und die Totenwelt gaben ihre Toten heraus. Alle empfingen das Urteil, das ihren Taten entsprach. So viele Menschen denken, dass es keine höhere Instanz gibt, vor der sie sich einmal verantworten müssen. Alle werden eines Tages vor Gott Rechenschaft geben. Der Tod und die Totenwelt wurden in den See von Feuer geworfen. Dieser See von Feuer ist der zweite, der endgültige Tod. Alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens standen, wurden in den See von Feuer geworfen. Keine populäre Botschaft. Keine Halleluja-Botschaft. Und doch Evangelium, gute Botschaft. Das ist die Aussicht derer, die Jesus Christus als Retter abgelehnt haben. Offenbarung 21, 1 bis 5. Ich liebe es. Denn da heißt es, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren verschwunden und das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Und vom Thron her hörte ich eine starke Stimme rufen. Geistlich sehen, geistlich hören. Was sagte denn diese Stimme? Dies ist die Wohnstätte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Und jetzt wird's richtig schön. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben und keine Traurigkeit, keine Klage und keine Qual mehr. Was bisher war, ist für immer vorbei. Dann sagte der, der auf dem Thron saß: Gebt Acht, jetzt mache ich alles neu. Jetzt mache ich alles neu. Zu mir sagte er: Schreibe dieses Wort auf, denn es ist wahr. Denn es ist zuverlässig, unbestreitbar, absolut und unanfechtbar, wer auch immer kommen will. Ich habe die Gewissheit des Glaubens, das ist übernatürlich, das kann man nicht machen oder erzeugen. Diese Sicherheit, es ist wahr und zuverlässig, es wird alles genauso kommen. An dieser Stelle sage ich Amen und ihr dürft gerne mal aufstehen.